Welche Effekte hat der Klimawandel auf den Obstbau? Wie können und sollen unsere Bäuerinnen und Bauern darauf reagieren? Wo liegen die Grenzen der Anpassung und woran wird aktuell geforscht und wozu wird beraten? Ein herzliches Grüß Gott zur Podcast-Serie Agrar Science Wissen Kompakt der HPLF Aarau bei Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und zu den genannten Themen darf ich heute mit Herrn Diplom-Ingenieur Herbert Muster sprechen. Dazu befinden wir uns an der Obst- und Weinbauschule Silberberg in der Südsteiermark. Herr Diplom-Ingenieur Herbert Muster ist Leiter der Obstbauberatung der Landwirtschaftskammer Steiermark und er ist darüber hinaus auch der Geschäftsführer der steirischen Erwerbsobstbauern. Herzlich willkommen beim Podcast und danke, dass du da bist.
Grüß Gott, Grüße, danke für die Einladung.
Wenn wir in die Obstanlagen der Zukunft schauen, was sind im Zusammenhang mit dem Klimawandel eigentlich die größten Herausforderungen, die die Bäuerinnen und Bauern heute berühren und auch die Jugend in Zukunft berühren werden?
Ja, die größten Herausforderungen ist im Grunde einfach die Veränderung, weil ja Pflanzen genetisch irgendwo festgelegt sind in dem, was sie gerne mögen und was sie brauchen, was sie aushalten. Und Pflanzen lassen sich nicht so einfach jetzt verändern und
es braucht Zeit, um sie anzulegen, sozusagen. Es ist ja nicht genau, so, dass ich innerhalb eines Jahres mehrere Zyklen habe.
Und es hat ja einen Grund, warum bei uns gewisse Obstarten und Obstsorten wachsen. Das ist ja oft auch regional unterschiedlich, gerade weil eben dort diese klimatischen Voraussetzungen ideal sind für die Kultivierung dieser Kultur. Und um jetzt natürlich diese Kulturen weiter zu kultivieren, müssen sie teilweise diese Pflanzen vor Klimaextreme geschützt werden.
Okay.
Sie müssen teilweise auch genetisch verändert werden. Das heißt, man muss sich über neue Sorten Gedanken machen. Es gibt immer eine Bandbreite an Sorten. Diese natürlich auch auf die Markttauglichkeit überprüfen, weil natürlich auch der Konsument auf gewisse Produkte fixiert ist. Und wenn der Apfel von heute auf morgen anders schmeckt, anders aussieht, dann wird der Konsument möglicherweise nicht sofort zum neuen Apfel greifen und vielleicht beim Gewohnten bleiben oder auf andere Obstarten ausweichen.
Wo sind so jetzt die größten witterungsbedingten Herausforderungen, die jetzt vermehrt auf uns zukommen?
Man muss sagen, es gibt direkte Auswirkungen des Klimawandels. Das ist natürlich höhere Temperaturen, die sich teilweise in Hitzeperioden ausweiten, wo praktisch die Pflanze dann keine Freude mehr hat mit diesen hohen Temperaturen. Es gibt einfach Obergrenzen.
Was macht dann die Pflanze? Also es wird dann zu trocken im Boden?
Ja, die Pflanze kriegt Stress. Das kann sich unterschiedlich auswirken. Wenn genug Wasser im Boden vorhanden ist, dann kann sich durch Verdunstung meistens den Stress kompensieren.
Das heißt, sie kühlt über das Verdunsten,
genau,
oder?
Wenn natürlich dann die Schönwetterperiode oder Trockenperiode zu lange andauert, dann spricht man von Dürreperioden. Dann macht die Pflanze praktisch die Spaltöffnungen zu und dann kommt es zum Hitzestau. Das heißt, die Oberfläche erwärmt sich extrem stark und dann kommt es zu Hitzeschäden, zu
Sonnenverbrennungen.
Genau. Sonnenbrand. Ja. Das kann eben die Früchte und die Blätter betreffen, bis hin zur Welke, in weiterer Folge Blattfall und im Extremfall, so weit ist es zum Glück noch nicht, zum Absterben der Pflanzen. Aber das ist diese Temperatureffekte.
Spielt da die Nachttemperatur auch eine Rolle? Weil früher war es ja so, wir haben dann doch noch kühlere Nächte gehabt und das ist ja teilweise jetzt auch spürbar, dass wir mehr Trockennächte bekommen.
Also die Nachttemperatur ist mehr oder weniger kein Problem für so, wie sie jetzt zurzeit ist. Es ist wirklich die Temperatur tagsüber, wo auch die Verdunstung stattfindet, die überwiegende Verdunstung stattfindet und wo es dann zur Stressreaktion kommt.
Was tut aktuell der Obstbauer, die Obstbäuerin, wenn jetzt solche Stresssituationen entstehen?
Wie soll man sagen, man kann ja kurzfristig nicht unbedingt so einfach reagieren. Die Temperatur kann man auch nicht verändern.
Ja.
Nicht wirklich. Was schon gemacht wird, ist, dass zunehmend die Produktion in den geschützten Bereich geht.
Was das heißt,
was im Apfelanbau schon üblich ist, dass man schwarze Hagelnetze hat,
okay,
die mittlerweile nicht nur die Funktion haben, dass sie eben den Hagel abhalten und die Pflanze vor Hagelschäden schützen, sondern auch vor Verdunstung schützen, also sie beschatten.
Okay, okay.
Und man kann durchaus einige Grad dadurch kompensieren mit dem schwarzen Hagelnetz und es wird sich wahrscheinlich auch auf Kulturen ausweiten, die möglicherweise bisher noch nicht unter Hagelnetz gestanden sind. Mhm. Was in weiterer Folge natürlich die wichtigste Maßnahme ist und wäre, ist natürlich die gute Wasserversorgung, damit okay, die Pflanze in kein Wasserdefizit kommt, keinen Wasserstress hat.
Da gibt es jetzt unterschiedliche Ansätze. Also man könnte, eine Variante ist Bewässerung, eine Variante ist aber auch sozusagen den Boden so gut aufzubauen, in seiner Schwammfunktion sozusagen zu haben, dass der das Wasser relativ lang haltet. Bewirtschaftung der Fahrgassen zum Beispiel, ist das im Obstbau, auch im Weinbau haben wir gehört, ist das schon ein Thema? Begrünungsvarianten?
Ja. Also im Obstbau ist das eigentlich schon ein jahrzehntelanges Thema, wobei ich der Meinung bin, dass diese Boden, sage ich mal, Verbesserung ein Prozess ist, der ja nicht von heute auf morgen geht, der mhm, geht ja über Jahrzehnte und der ist ja auch an den klimatischen Gegebenheiten geknüpft. Das heißt, ja, man kann ja nicht einfach sagen, man will jetzt 2% Humus mehr haben. Das funktioniert ja nicht. Der Humusgehalt ist immer wieder ein Abbild auch von Niederschläge, von Temperatur, von Bodenaktivität und so weiter. Was im Obstbau gemacht wird, wir betreiben seit Jahrzehnten eine Mulchwirtschaft. Mhm. Wir erreichen damit auch eine Erhöhung des Humusgehaltes im Boden. Aber das ist irgendwo nach oben auch begrenzt. Das heißt, mhm, das geht nicht ins Unendliche. Das stellt sich irgendwann ein Gleichgewicht ein. Und ich glaube auch, dass hier nicht mehr allzu viel möglich ist. Was wir schon machen teilweise, ist einfach, wenn es sehr trocken ist, das Gras einfach länger stehen lassen, damit der Boden besser beschattet wird. Solche Aktionen finden natürlich statt. Aber auch hier ist eine Begrenzung gegeben, weil schlussendlich geht es ja darum beim Boden und bei der Fahrgasse, dass diese gut und sicher befahrbar ist. Mhm. Man braucht eine dichte Grasnarbe, mhm, die auch stabil ist. Wenn man, sage ich mal, in Zeiten, wo es sehr feucht ist, Überfahrten hat, dass man nicht abrutscht. Meistens sind die Obstgärten ja in Hanglagen. Mhm. Und so gesehen kann man hier keine Dreischnittwiese machen aus einer Fahrgasse, sondern man muss schon in gewissen Abständen einfach auch mulchen, damit auch die Grasnarbe entsprechend kompakt bleibt.
Okay. Was ist dann ein zweites Wassermanagement-Tool? Wäre dann die Bewässerung? Oder?
Das, ja, man hat natürlich auch noch den Baumstreifen. Der wird, weitgehend offen gehalten. Hat mehrere Gründe, unter anderem natürlich aber auch die Vermeidung, dass einfach Unterwuchs Wasser zehrt und Wasser okay, verbraucht. Da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder mit einem Herbizid mhm, oder mit mechanischer mit einem mechanischen Unkrautmanagement. Und hier wird zunehmend auch beides gemacht. Also in gewissen Phasen einfach wird mechanisch bearbeitet, in gewissen Phasen, zumindest im konventionellen Bereich, wo es möglich ist, wird auch dann chemisch agiert. Mhm. Was auch Sinn macht, weil wir haben ja auch das Problem bei der mechanischen Bodenbearbeitung im Baumstreifen, wenn wir Starkregenereignisse haben, dass wir sehr erosionsgefährdet sind. Und damit nicht der Boden davon schwimmt, darf der Boden auch nicht zu stark aufgelockert werden und zu fein gemacht werden. Das heißt, hier braucht es sehr viel
Und dass man da niedrig wachsende Pflanzen hätte, die wenig jetzt organische oberirdische Masse bilden, aber dem Boden sozusagen Stabilität geben, das macht man in der Reihe,
warum das würden wir uns in der wünschen. Reihe nicht? Das würden wir uns wünschen, aber diese ideale Pflanze gibt es nicht, weil sie soll ja ganzjährig dann wachsen und wenig Konkurrenz darstellen und gleichzeitig auch diese Beschattung aushalten, weil die Bäume ja den Boden beschatten. Mhm. Während der Vegetationszeit muss sie dann ja auch überleben können.
Das heißt, in diese Richtung könnte forschungsmäßig noch
absolut, also hier, das wäre auch für uns durchaus ein sehr interessanter Aspekt, einfach hier Pflanzen zu haben, die mit wenig Aufwand, sage ich mal, hier den Boden beschatten und auch die Erosion.
Ich denke ein bisschen vermeiden. An Hochlagenbegrünungen, weil das sind ja an Skiliftbegrünungen, wo man bewusst auch Pflanzen dann sucht, die wenig Biomasse bilden, ganzjährig den Boden grün halten. Natürlich sind wir da jetzt in einer ganz anderen
Genau, wir sind in einer anderen Klimazone. Wir im Obstbau machen nämlich dort, wo es sage ich mal, lange Vegetationszeiten gibt, wo es sehr fruchtbare Böden gibt und natürlich auch, wir ernähren natürlich unsere Bäume auch gut oder unsere Pflanzen, damit sie auch entsprechend Ertrag abwerfen. Mhm. Wir können hier keine Magerrasen erzeugen. Mhm. Darunter würden auch die Bäume leiden. Es gibt schon noch einen weiteren Aspekt mit dieser Begrünung des Baumstreifens, ist die Wühlmaus. Mhm. Die Wühlmaus ist bei gewissen Kulturen, Apfel, bei manchen Steinobstkulturen und auch beim Holunder ganz speziell ein Riesenfeind. Mhm. Man muss wirklich sagen Feind, also die Wühlmaus kann ganze Anlagen zerstören. Mhm. Und die fühlt sich in einem begrünten Baumstreifen einfach viel wohler und ist sehr schwer zu regulieren, sage ich mal.
Dann sind wir beim Thema Bewässerung, oder?
Genau. Und dann ist das Dritte, ist natürlich Bewässerung. Hier gibt es natürlich den Aspekt, man kann nur dann bewässern, wenn man auch Wasser besitzt. Wenn man Wasserzugang besitzt. Und nachdem es in der Steiermark im Speziellen ja eine Bewässerung über Jahrzehnte, kann man sagen, nicht notwendig war, wir hatten ja immer genügend natürlich Niederschläge mit vielleicht ein paar Ausreißern, hat sich auch kaum jemand in der Landwirtschaft groß Gedanken gemacht über Bewässerungsmöglichkeiten und Sicherung von Wasserrechten. Das ist in Südtirol anders, die sind von Haus aus auf Bewässerung angewiesen. Mhm. Dort gibt es schon ganz klare Wasserrechte, auch in der Landwirtschaft. Und bei uns ist es im Regelfall so, dass das Wasser, das verfügbar ist, eigentlich schon jemandem gehört. Oder es ist öffentliches Gut, mit dem natürlich die Öffentlichkeit zum Glück, sage ich einmal, sehr sorgfältig und bewusst umgeht. Aber es ist sehr schwer, zu Wasser zu kommen. Und wir haben auch die leidige Situation, dass auch in Zeiten des Klimawandels, wie es aktuell ist, wir das Wasser ja nicht jedes Jahr brauchen. Mhm. Wir haben dann auch Jahre dabei, wo wir sogar zu viel Wasser haben. Mhm. Und wir haben oft nur kurze Phasen, wo es wirklich eine Bewässerung braucht. Und meistens ist so, wenn Wasser benötigt wird, dann brauchen es alle. Mhm. Dann wollen sie Mühlen haben, dann wollen sie die Fischereiberechtigten haben und so weiter. Dann kämpft man immer ein kostbares Gut. Wenn es quasi einen Überfluss gibt, dann wäre es verfügbar, aber dann brauchen wir auch...
Wie stark ist der Bewässerungsanteil zurzeit im Obst?
Deutlich unter 10%.
Okay.
Deutlich unter 10%.
Ja.
Wie gesagt, ist aber zunehmend eine Grundvoraussetzung für die Zukunft des Obstbaus, meines Erachtens. Es wird einfach aus dem Grund, weil die Errichtungskosten bei Obstgärten so teuer geworden sind und der Markt natürlich gewisse Anforderungen hat an Qualität der Früchte und auch an eine zuverlässige Lieferung. Und hier ist natürlich dann eine sichere Produktion von entscheidender Bedeutung.
Wenn wir jetzt da vom Wasser ein bisschen weggehen, es verlängert sich die Vegetationsperiode. Das Spätfrostthema ist ja ein Riesenthema. Warum ist das beim Obstbau so markant und so dramatisch?
Ja, auch hier muss man etwas differenzieren. Die Spätfrost-Thematik spielt beim Baumobst eine Riesenrolle. Sprich beim Kernobst, Apfel, Birne und beim Steinobst. Mhm. Marille, Kirsche, Zwetschge und so weiter. Einfach aus dem Grund, weil die Blüte eine sehr entscheidende Phase ist. Wir haben einen kurzen Moment im Jahr, wo mehr oder weniger über die Befruchtung der Blüten entschieden wird, gibt es in dem Jahr Früchte oder keine. Und die Blüten sind leider so ziemlich das empfindlichste, temperaturempfindlichste, was man das ganze Jahr am Baum hat.
Wo ist so die Grenze?
Und die Grenze bei offener Blüte liegt tatsächlich bei minus 0,5 Grad.
Okay. Das heißt, das ist jetzt eine Wenn das 10 Minuten minus 0,5 Grad hat, ist noch nicht das Problem beschrieben.
Jawohl.
So kurz.
Es ist so, man muss sich das so vorstellen, im Grunde sind die Blüten mit Leitungsbahnen, werden die versorgt. Und im Frühjahr gibt es ja noch kaum Zucker in den Leitungsbahnen. Hauptsächlich geht es da um Wasser und um ein paar Mineralstoffe. Das kann man im Grunde mit Wasser gleichsetzen. Und wenn Wasser gefriert, dann dehnt es sich aus und dann zerplatzen die Gefäße. Und das ist eigentlich der Effekt. Und da ist es egal, ob das 5 Stunden andauert oder 5 Tage oder eine halbe Stunde. Das haben wir auch sehr eindeutig gesehen. Mhm. Wenn die Leitungsbahnen kaputt sind, dann können die Blüten praktisch nicht mehr versorgt werden. Das
müssen Sie dem Laien die Frostbewässerung erklären?
Ja, mache ich gerne. Und vielleicht noch ganz kurz zurück, ja. was deine Frage vorher war, betreffend, warum das so entscheidend ist. Im Wesentlichen geht es darum, dass mit dem Klimawandel die Bäume früher austreiben und durch höhere Temperaturen auch die Blüte früher ist. Das Blüte, man kann sagen, wir haben mittlerweile, die Blüte hat sich fast um 3 Wochen nach vorne verlagert gegenüber den 1980er Jahren. Mhm. Wir hatten früher erst in der ersten Maihälfte die Hauptblüte, mittlerweile ist die Blüte meistens schon um den 20. April. Das Problem, das wir haben, gerade in unserem Klimaraum, ist, dass diese Spätfröste, diese Gefahr von Spätfrösten, aber vom Zeitraum her aufrecht geblieben sind. Man kann sagen, Mitte Mai mit den Eisheiligen, mhm. mit der kalten Sophie mehr oder weniger, ja, ist dann vorbei. Die große Gefahr vorbei. Aber man muss zumindest bis Anfang Mai muss man mit Spätfrösten rechnen. Mhm. Und das hat genau in unserem Klimaraum etwas anders als in Südeuropa damit zu tun, dass wir, wenn wir eine Südströmung haben, vom Mittelmeerraum beeinflusst werden, da kann es im Jänner, Februar schon sehr warm werden. Da haben wir dann schon plus 20 Grad. Wenn sich die Luftmassen aber drehen und wir kriegen diese kontinentale Strömung, dann kann es innerhalb von wenigen Tagen zu extremer Abkühlung kommen und da haben wir Temperaturschwankungen von 20 Grad auf einmal. Zuerst plus 20 und dann auf einmal minus 5 oder minus 10 Grad. Und das ist unser Problem und das war immer das Problem seit, sage ich mal, den letzten 10 Jahren, dass wir immer wieder so kurze Momente hatten, wo es mehr oder weniger diesen Kaltlufteinbruch vom Kontinent gegeben hat. Vorher war es schön und hinterher war es auch wieder schön. Okay. Und diese paar wenigen Tage waren dann so entscheidend. Und wie gesagt, es kann hier wirklich eine Nacht entscheidend sein. Eine Nacht, eine Stunde lang minus 3 Grad und die ganze Ernte für das komplette Jahr ist mehr oder weniger vernichtet. Und das ist unser Hauptproblem.
Kann man neben dem, was wir Frostbedingungen, was wir vielleicht jetzt noch anreden, kann man in der Bewirtschaftung irgendwas ändern, damit ich diese physiologische Reife oder das Blühen ein bisschen nach hinten hinauszögere? Oder kann ich das spritzen, dass das später ist? Oder gibt es Sortenunterschiede, dass ich sage, okay, wenn es Sortenunterschiede gäbe, dass ich da ein bisschen mithilfe? Oder ist von das so der, minimal?
Ja, es ist unheimlich minimal. Also von der Bewirtschaftung her ist man eigentlich, hat man kaum Einfluss auf den Blühzeitpunkt.
Okay.
Der Austrieb ist einfach temperaturgesteuert.
Und das ist wurscht, ob das die Marille X und die Marille Y
die, und so die, ist. Die Bodentemperatur macht sehr viel aus. Mhm. Das Einzige, was man schon kann, wenn die Blühstärke, das heißt, wir haben gesehen, wenn Bäume sehr stark blühen, in manchen Jahren sind sie ja komplett weiß, die Bäume, in anderen Jahren sind sie einfach nur so, haben sie so eine zarte Blüte, dann haben sie auch immer noch Blütenreserven nach der Hauptblüte.
Wenn sie stark blühen.
Wenn sie stark blühen.
Das heißt, das wäre ein Ziel.
Das ist sowieso ein Ziel von uns. Das gelingt nicht jedes Jahr, weil es von vielen Faktoren abhängig ist. Und dort ist es zwar nicht ideal, wenn dann nur die Nachblüten überleben, weil die meistens kleine Früchte bringen, einfach nicht so gut entwickelt sind.
Man kann kein Zufälliger sein.
Das weniger, aber die Erträge stimmen einfach nicht. Also, okay. Und die Fruchtgröße ist einfach geringer. Geschmack, alles andere ist vorhanden, aber sag ich mal, der Erlös für die Bauern ist natürlich schlechter. Mhm. Ernteaufwendiger und okay. so weiter. Aber das ist grundsätzlich immer ein Ziel, eine sehr starke Blüte zu haben. Das Zweite, was schon ist, es gibt Sortenunterschiede. Es gibt Sorten, die blühen meistens sehr lange. Wenn sie sehr lange blühen, dann haben sie eben während der Hauptblüte noch Blüten, die noch später aufgehen und so weiter. Die sind grundsätzlich in Frostjahren gut.
Okay.
In anderen Jahren unter Umständen negativ, weil sie einfach sehr lange Abreife haben, ein sehr langes Erntefenster haben, wo man dann mehrmals pflücken muss und höhere Kosten verursachen und teilweise auch Überbehänge produzieren.
Okay.
Das heißt, wir müssen ja unsere Obstbäume behangmäßig jedes Jahr einstellen.
Ja.
Ein Obstbaum kann nur eine gewisse Anzahl Früchte, sag ich mal, ernähren, die dann so entwickelt sind, wie es der Konsument gern hätte.
Mhm.
Wenn viel zu viele Früchte draufhängen, haben wir den Effekt, dass die Früchte klein bleiben und auch geschmacklich unterentwickelt bleiben und auch die Blüte im Folgejahr viel schlechter ist oder viel schwächer ist. Oder wenn möglicherweise bleibt sie ganz aus.
Mhm.
Das heißt, und da hat man dann sehr viel Handarbeit bei diesen Massenträgersorten, sagen wir mal, dann wirklich dann das Optimum herzustellen.
Beim Spätfrost jetzt.
Und was ich vorhin noch sagen wollte, ist, wenn der Frost während der Blüte passiert und man hat noch Reserveblüten, dann gibt es meist noch eine Ernte. So heuer zum Beispiel. Wir haben heuer zum Beispiel fast die erste Blüte verloren, aber dann die späte Blüte hat uns noch eine Zweidrittelernte gerettet.
Bei Äpfeln.
Und auch beim Steinobst war es leider nicht so.
Ja.
Wenn der Frost nach der Blüte stattfindet, so wie es 2016 war, das war zwischen 20. und 25, 26. April damals, die Blüte war schon Mitte April vorbei, wo schon kleine Früchte waren, dann erwischt es praktisch alle zu 100%. Die Früchte sind im Anfangsstadium mindestens gleich empfindlich wie die Blüte. Die erfrieren dann und werden dann schwarz und fallen ab. Ja.
Okay.
Und dort haben wir praktisch wirklich dann einen Totalausfall gehabt.
Wie reagiert man jetzt auf dieses Spätfrostrisiko?
Ja, und das war schon die Frage betreffend der Frostschutzberegnung. Wie reagiert man drauf? Also grundsätzlich reagiert man drauf, dass man sagt, okay, gibt es Sorten, die vielleicht etwas toleranter sind. Da gibt es Nuancen. Die gibt es aufgrund vom Blühzeitpunkt, aufgrund der Blühstärke, aufgrund grundsätzlich von dem, was sie aushalten. Aber man muss natürlich marktangepasst produzieren. Man kann nicht sagen, okay, wir produzieren keinen Gala mehr, wir produzieren keinen Hausnummer Jonagold mehr und wir produzieren nicht mehr Sorten, die keiner kennt, weil sie einfach so robust sind. Sie müssen ja auch, aber es wird hier sicher sukzessive eine gewisse Umstellung geben in den nächsten Jahren. Das zweite ist, man reagiert mit der Lagewahl, mit der Lagenwahl. Dass in den meisten Jahren, nicht jedes Jahr, aber in den meisten Jahren die Tallagen eben kälter sind zum Zeitpunkt der Blüte und die Hanglagen begünstigt sind. Wir haben natürlich auch schon umgekehrt erlebt, dass die Tallagen in der Entwicklung noch so weit hinten waren, dass dort nichts passiert ist und die Hanglagen einfach begünstigt aufgrund dessen, weil sie im Frühjahr einfach wärmer sind, einfach früher austreiben, früher blühen, stärker betroffen waren. Wir haben auch schon die Situation erlebt mit Kuppenlagen, wenn wir so einen Windfrost haben, so einen sehr kalten Nordwind, wo er drüber zieht, einfach die Blätter verbrennt und die Blüten verbrennt und dort, wo es geschützter ist, in den tieferen Lagen, einfach weniger Schaden verursachen ist. Aber grundsätzlich wird es schon dahin gehen, dass man auch hier sich wieder stärker Gedanken macht, in welche Lagen passen welche Obstarten besser. Und dann gibt es noch zwei weitere grundsätzliche Methoden der Frostabwehr. Das eine ist natürlich beheizen, oder drei gibt es im Wesentlichen im Grunde.
Wind,
beheizen.
Oder?
Dann gibt es das Bewinden, Luftumwälzung und dann gibt es die dritte Methode der Frostberegnung. Und ich muss gleich vorausschicken, wir haben uns seit 2016 sehr viel Gedanken in diese Richtung gemacht. Es sind auch einige Forschungsprojekte gelaufen in diesem Zusammenhang und das Ergebnis mehr oder weniger war, dass alle diese Methoden ihre Grenzen haben. Man kann damit etwas erreichen, aber ab einer gewissen Frosteinwirkung oder häufigen Frosteinwirkung ist man einfach limitiert.
Mhm.
Beim Beheizen ist es so, man kann mit dem Heizen wahrscheinlich 2 bis 3 Grad kompensieren. Hängt natürlich jetzt von der Dichte meiner Heizstellen ab und vom Heizmaterial. Aber es ist eine unheimlich kostspielige und logistisch aufwendige Angelegenheit. Man stellt doch pro Hektar irgendwo 300 bis 400 Öfen auf oder Kerzen auf. Und man muss dann jeden Tag oder jede Nacht auf der Lauer sein, kommt es zur Abkühlung oder kommt es nicht, und muss dann in der Lage sein, innerhalb von einer halben Stunde diese Öfen oder Kerzen in Betrieb zu nehmen. Und das ist vielleicht über 2-3 Hektar. Wenn 2, 3, 4 Nächte geheizt werden muss, dann ist meistens der Umsatz verbraucht, den man
auf
der Fläche erzielen kann. Das heißt, diese Heizmethode ist eigentlich keine Methode, um Fröste abzuwehren, die über mehrere Tage gehen. Das ist maximal eine Methode, um zu sagen, die Blüte ist schon vorbei. Man rechnet nur mehr mit 1, 2 kurzen Frostereignissen, vielleicht so knapp unter der Schadensschwelle. Dass man sagt, okay, man muss vielleicht für 2 Stunden einheizen. Mhm. Und dann sollte man es in Kauf nehmen. Ansonsten hat man das Problem, wenn man einmal begonnen hat zu heizen, man kann nicht mehr aufhören, weil die Kosten schon so hoch waren.
Okay.
Man muss es dann durchziehen, aber irgendwann mehr oder weniger hat man dann eigentlich wirtschaftlich keinen Erlös mehr.
Ist Versicherung ein Thema?
Ist ein großes Thema.
Okay.
Aber zu den Abwehrmaßnahmen selbst, diese Bewindung, die wurde entwickelt an und für sich für diese großen Ebenen, wie es in Kalifornien ist, wie es teilweise in Frankreich gibt und so weiter, wo man eine extrem starke Schicht hat der Luft. Und das geht auch nur beim Strahlungsfrost. Wenn man in sag ich mal, 3, 4, 5 Meter Höhe wirklich deutlich wärmere Luftmassen hat, dann kann man versuchen, durch Luftumwälzung einfach diese wärmeren Luftmassen nach unten zu drücken. Mhm. Weil wenn ein Strahlungsfrost, also ein Windfrost ist, wo ohnehin der Wind geht, dann natürlich, wie es halt auch heuer wieder im Frühjahr der Fall war, dann macht natürlich die Bewindung keinen Sinn. Okay. Das Problem bei der Bewindung ist auch die Lärmentwicklung. In besiedelten Gebieten ist es relativ problematisch, weil man nimmt sie doch in der Nacht in Betrieb und hat natürlich hier eine lärmakustische Belastung. Und jetzt kommen wir zur dritten Methode, die wahrscheinlich am verbreitetsten ist, grundsätzlich, global gesehen, ist diese Frostschutzberegnung. Mhm. Und die basiert vom Prinzip her so, oder die funktioniert so, dass man während einer Frostnacht vor dem zu starken Absinken der Temperatur beginnt, die Bäume mit Wasser zu besprühen. Durch das Gefrieren vom Wasser wird Wärme freigesetzt und man erzeugt um die Blüte herum einen Eispanzer. Und im Eispanzer sinkt die Temperatur praktisch nur knapp unter 0 Grad ab, weil einfach die erzeugte Wärme durchs Gefrieren ein weiteres Absinken nicht zulässt. Sofern es nicht extrem kalt wird, aber da reden wir da von Temperaturen unter minus 7 Grad.
Okay.
Also das ist wirklich die Methode, die wirklich am besten schützt. Der Nachteil dieser Methode ist, man braucht sehr große Wassermengen. Man muss während der Frostnacht auch ständig bewässern, nicht einfach nur besprühen und dann abschalten. Man muss einfach ständig Frischwasser zuführen, das gefriert, um immer diesen Wärmeeffekt zu erzeugen.
Und bewässern heißt vernebeln oder heißt das
große Tropfen? Wirklich große Tropfen beregnen und man spricht hier von ca. 30 Kubikmeter Wasser pro Stunde und Hektar.
Ja.
Das heißt, wenn jetzt wirklich jetzt für 10 Stunden oder wie es heuer war, teilweise 12 Stunden eingeschaltet werden muss, sind das 300 bis 400 Kubikmeter Wasser pro Hektar und Nacht. Und wenn es nur über mehrere Nächte geht, dann braucht man schon ziemlich einen großen Wasserspeicher, um genügend Wasser zu haben.
Okay.
Also das ist eigentlich hier der Knackpunkt, ist mehr oder weniger den Wasserspeicher zu haben.
Okay.
Mhm. Und was noch dazu kommt, nicht alle Kulturen können gut mit der Feuchtigkeit umgehen. Gerade Steinobstkulturen, wenn die frostbewässert werden und über Tage hinweg diesen Eispanzer drauf haben, die kriegen dann praktisch Pseudomonas-Infektionen, das sind Bakterieninfektionen in die Blüte, weil diese Feuchtigkeit einfach das begünstigt. und man hat da meistens einen enormen Krankheitsdruck. Also für Steinobstkulturen ist diese Methode nur wenig geeignet. Teilweise gibt es ja Probleme mit Astbruch, weil einfach die Eismassen dann so schwer werden und dass die Äste runterbrechen.
Das heißt, es ist ein Riesenthema, oder? Das kann man sagen. Versicherungen sind ein Thema.
Genau.
Vielleicht auch Biodiversität zu haben. Ich meine jetzt da unterschiedliche Kulturen am Betrieb zu fahren und sich nicht auf eines zu versteifen, oder?
Mehrere Standbeine. Die Versicherung ist, glaube ich, ein unheimlich wichtiges Thema und das hat auch garantiert vielen Betrieben in den letzten Jahren das Überleben gesichert oder ermöglicht, sage ich mal so. Mhm. Es ist leider kein Geschäft.
Ja,
ein Versicherungsmodell basiert auf den Umstand, mehr oder weniger, dass nur so viel ausbezahlt wird, wie eingezahlt wird. Das heißt im Grunde, wenn die Schadensverläufe sich häufen und die Schäden immer größer werden, dann wird auch die Prämie immer teurer und natürlich ist es dann wirtschaftlich irgendwann nicht mehr abzubilden. Wir haben das Glück, dass wir einen hohen Förderanteil haben durch Land und Bund. Das ermöglicht uns überhaupt erst, die Anlagen zu versichern. Und wie gesagt, ist für uns unheimlich wichtig gewesen. Aber grundsätzlich werden uns schon Ernten wesentlich lieber. Und die brauchen wir natürlich auch für die Marktbeschickung. Ja. Das heißt, wenn wir nur alle 2-3 Jahre eine Ernte haben, dann verlieren wir im Laufe der Zeit auch unsere Kunden, weil die natürlich nicht auf uns zählen können und sich anderswo umschauen müssen. Und was du richtig angesprochen hast, diese Diversifizierung ist natürlich ein ganz großes Thema. Das heißt, es gibt zwei Ausrichtungen. Es gibt die Betriebe, die sich weiter spezialisieren, aber ganz, ganz viel in Kulturschutz investieren. Kulturschutz Richtung Frostberegnung, Bewässerung für Trockenperioden, teilweise Teilflächen beheizen, bewinden und, die alles machen und dran setzen, um die Ernte zu retten und die sich nicht verbreitern möchten. Und es gibt die Betriebe, die sich zunehmend nicht mehr auf eine Kultur verlassen wollen und setzen wollen und die einfach jetzt auch auf weitere Standbeine ausweichen, die, sage ich mal, produktionssicherer sind.
Okay.
Sprich, Obstverarbeitung ist ein Riesenthema. Und es ist ja auch so, es sind ja nicht alle Kulturen spätfrostgefährdet. Das habe ich ja am Anfang schon gesagt. Es betrifft hauptsächlich Apfel, Birne und der Steinobst. Es gibt ja viele Kulturen wie Erdbeeren, die man einerseits besser schützen kann und die einfacher sind in dieser Hinsicht. Es gibt Strauchbeeren wie Himbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren, Stachelbeeren und so weiter, die weitgehend wenig spätfrostgefährdet sind, weil sie ganz einen anderen Blütezeitpunkt haben und eine viel längere Blüte haben.
Okay.
Und in diese Richtung gibt es natürlich auch eine gewisse Diversifizierung. Das heißt, der Bärenobstanbau nimmt wahrscheinlich auch aus diesem Grund weiter zu. Aber es ist immer eine Marktfrage.
Gibt es Kulturen, die bei uns jetzt neu einwandern, weil es im Schnitt wärmer wird, weil die Vegetationsperiode länger wird, wo man sieht, okay, die Bauern reagieren drauf, jetzt können wir Kulturen kultivieren, die wir früher nicht hatten?
Leider nein, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben hier noch einen begrenzten Faktor. Mhm. Und das sind extreme Wintertemperaturen.
Okay.
Wir hätten mittlerweile Temperaturen und die Vegetationsperiode, dass wir auch alle möglichen südländischen, Kulturen machen könnten. Wir könnten Feigen machen, wir könnten Kaki machen, wir könnten alles Mögliche machen. Es gibt hier schon Ansätze und Versuche. Aber die Unsicherheit ist nach wie vor, dass man dennoch, wenn es auch wärmer wird, trotzdem im Winter kurzzeitig sehr tiefe Temperaturen haben können.
Okay.
Die können auch mal minus 15 Grad haben im Winter. Und da ist es auch wieder so, das muss dann nicht über Tage gehen, es genügt dann ein Tag mit minus 15 Grad oder eine Nacht. Und viele dieser Sorten halten das eben nicht aus. Es gibt mittlerweile schon einzelne Sorten, auch bei Oliven zum Beispiel, die scheinbar frostfest sind, die interessant sein könnten, aber hier gibt es erst Versuche, diese bei uns zu kultivieren. Und dann ist natürlich so, es muss natürlich dafür auch einen Markt geben.
Ja, ja.
Und wenn der Markt schon besetzt ist, weil das vielleicht andere Regionen viel besser können als wir oder schon immer gemacht haben,
und
dann müssen wir auf das Preisniveau dann können wir maximal mit diesen Kulturen bei uns Nischen abdecken, aber nicht große Kulturen, wie es der Apfel zum Beispiel ist, ersetzen. Mhm. Aber wie gesagt, also wir hätten die Vegetationsperiode, wir wissen natürlich nicht, wie es klimatisch weitergeht. Aber in diese Richtung wird einiges geforscht, aber gibt es auch Forschungsbedarf. Was aber schon ist im Zusammenhang mit dem Klimawandel und nicht nur mit dem Klimawandel, auch mit anderen Dingen, die mit dem zusammenhängen, ist, dass die Produktion im Obstbau viel stärker in den geschützten Anbau geht.
Das heißt, was versteht man darunter? Das ist jetzt, dass man Netze aufbringt, dass
genau,
man diese technischen
Ausstattungen... Das geht zum Beispiel bei Kirschen in die Richtung, dass man Regendächer macht.
Okay.
Und der ganze Beerenobstanbau entwickelt sich in Richtung gartenbaulicher Produktion.
Okay.
Das heißt, diese Freilandproduktion, die bislang eigentlich Standard war bei Himbeeren und bei vielen Kulturen, die wird sich weitgehend aufhören.
Das heißt, gartenbaulich heißt es
in Richtung
Folientunnel
und so. Genau, das geht im ersten Schritt geht es meistens unter Regendächer. Im zweiten Schritt geht es dann unter Folienhäuser.
In Folienhäuser
könnten auch BV-Anlagen sein. Mhm. Und in weiterer Folge geht es dann teilweise sogar in Substratanbau mit Fertigation, mit sehr gezielter Produktion.
Und warum brauche ich das bei den Strauchkulturen? Da ist der Regen das Problem?
Das ist überwiegend wegen dem Niederschlag, weil der Niederschlag natürlich Krankheiten fördert und die Feuchtigkeit und wir zunehmend weniger Pflanzenschutzmittel haben, um diese Krankheiten auch zu bekämpfen. Und auch der Konsument natürlich, der Handel, das auch erwartet, mit praktisch möglichst niedrigen oder keinen Rückständen. Da geht es teilweise um Schädlinge, die eingeschleppt wurden, die man kaum bis gar nicht bekämpfen kann, sprich Wanzen und Kirschessigfliege und alle diese Dinge, wo man sich im geschützten Anbau deutlich leichter tut. Mhm. Und das geht teilweise dann auch in Richtung Erntemanagement. Einfach, dass man auch bei Schlechtwetter ernten kann. Mhm. Viele Betriebe haben ja doch sehr viele Erntekräfte am Betrieb, die müssen sie heute mehr oder weniger von weiter her holen. Die kriegen dann vor Ort ein Quartier und die wollen natürlich dann, wenn sie hier sind, auch entsprechend was verdienen und arbeiten. Und deshalb machen Schlechtwetterperioden hier auch Stress und Probleme. Das heißt, man kann im geschützten Anbau auch gleichmäßig ernten und auch der Markt beschicken. Das heißt, auch der Markt erwartet sich regelmäßige Beschickung und will mehr oder weniger schon Wochen vor der Ernte genau wissen, an welchem Tag er wie viel Menge bekommt. Und auch natürlich geht es um Haltbarkeit der Ware. Das heißt, bei uns ist es noch üblich, dass Beerenobst vielfach nicht gekühlt im Handel verkauft wird. Und wenn die natürlich Raumtemperatur ausgesetzt sind und Konsumenten vielleicht teilweise das Gebinde mehrmals überdrehen, dann leidet natürlich die Frucht sehr schnell darunter und Tunteln oder Ware unter Folienabdeckung ist natürlich deutlich haltbarer, weil sie einfach viel weniger Bildsporen hat, aufgrund dessen, weil sie einfach immer trocken geführt worden ist.
Okay. Gibt es das Thema, so wie es im Weinbau die Piwi-Sorten gibt, gibt es pilzresistente Sorten? Ist das im Obstbau auch ein Thema?
Ist ein sehr großes Thema, schon seit sehr, sehr langer Zeit. Ist aber auch in diesem Bereich ist das Ganze nicht so einfach.
Also es gibt kein Pilz.
Es gibt Sorten mittlerweile, die am Markt etabliert sind und gegen einzelne Krankheiten weitgehend robust sind. Das ist zum Beispiel die Hauptsorte im Bioanbau, das ist die Sorte Topaz. Mhm. Die ist weitgehend schorfresistent. Mhm. Das Problem ist, dass es aber viele andere Krankheiten gibt, von Melta angefangen bis hin zur Fäulnis und so weiter. Und da stellen sich die Sorten häufig als anfälliger heraus. Mhm. Also es ist dann, und diese multiresistente Sorte, die wirklich breit resistent ist und gleichzeitig auch den Marktanforderungen entspricht, die gibt es zurzeit noch nicht. Mhm. Aber das wäre auch nicht nur der Wunsch, sage ich mal, der Konsumenten, sondern auch der Obstbauern, die wären, glaube ich, die Ersten, die gerne solche Sorten pflanzen würden, wenn sie einfach diese einfacher und sicherer produzieren könnten, weil sie einfach hier weniger Risiko für Ausfälle haben.
Wenn man die Literatur so durchschaut zum Obstbau und Klimawandel, dann werden auch Insekten, Schädlinge angesprochen, die jetzt einen zweiten Zyklus, Apfelwicker habe ich gelesen, dass der dann einen zweiten Zyklus im Jahr haben kann und sich vermehrt und also dann doppelt so stark
Genau.
vorhanden wäre. Ist das ein Thema?
Das ist ein Thema, das ist ganz klar. Wärme begünstigt im Regelfall besonders Insekten, während ja Pilzkrankheiten, wenn es trockener wird, eher abnehmen, aber Insekten eher zunehmen. Und wenn der Apfel zum Beispiel statt einer Generation jetzt durchgehend zwei Generationen macht, im Süden der Steiermark hatten wir das schon immer, im Norden war das praktisch bis vor 30 Jahren weniger der Fall.
Okay.
Gab es nur eine teilweise zweite Generation, mittlerweile gibt es eine volle zweite Generation, dann verzehnfacht sich ungefähr die Population. Das ist so in etwa zu sehen.
Es ist wie beim Wolf, oder?
Das ist ja wie
Ja.
bei allen vielen Dingen, das heißt, es potenziert sich einfach.
Okay.
Und das gilt natürlich auch für alle anderen Schaderreger. Wenn die eine Generation mehr machen, dann wird auf einmal ein moderater Schaderreger, der vielleicht bisher auch wenig beachtet wurde, auf einmal zu einem Problemschädling. Das gibt es. Das beginnt aber auch bei den Wühlmäusen, die natürlich viel früher beginnen, im Frühjahr praktisch einen Nachwuchs zu bekommen. Die machen dann wirklich ein, zwei Würfe mehr pro Saison und dann das macht sich natürlich dann schon sehr stark bemerkbar.
Gut, wir haben über Bewässerung gesprochen, wir haben über längere Hitze. Gibt es bei der Ernte Herausforderungen durch den Klimawandel? Wären wir früher in der Ernte? Müssen wir früher ernten? Herbst
Also
sozusagen.
definitiv. Also man kann es ja auch positiv sehen. Also man kann es ja auch positiv sehen, dahingehend, der Reifezeitraum wird nach vorne verlegt.
Okay.
Wir können den Markt schon früher mit Ware beschicken. Das beginnt bei Erdbeeren, das geht dann über Kirschen und Zwetschgen und so weiter. Und insgesamt gibt es ja auch diesen positiven Aspekt der Erwärmung, dass wir einfach einen viel längeren Zeitraum haben, wo wir den Markt selbst mit heimischen Früchten beschicken können. Dann kommen natürlich noch die Sortenzüchter dazu, wo man sagt, okay, frühe Sorten, spätere
So kann ich
Sorten.
einen
Dann gibt
breiteren
es
Bereich
noch
abdecken.
den geschützten Anbau, den Folientunnel, der nochmal verfrüht und so weiter. Also man kann natürlich jetzt wirklich über viele Monate dann, sage ich mal, den Markt beliefern, wie man es bisher nicht machen konnte. Bei den roten Johannisbeeren ist es mittlerweile so, die Ernte beginnt irgendwo Mitte Juni und man hat eigentlich bis Weihnachten hat man rote Johannisbeeren, weil man dann hinten raus noch lagern kann. Also man kann praktisch fast 7 Monate lang den Markt, den heimisch, mit eigenen roten Johannisbeeren versorgen. Ähnliches gibt es bei Himbeeren und bei anderen Kulturen. Aber natürlich ist nicht für jede Sorte diese Verfrühung ideal. Es gibt natürlich Apfelsorten, wenn es zu warm ist noch bei der Ernte, dann gibt es eine zu rasche Reifedynamik. Die werden dann auch zu schnell reif. Man kommt dann mit der Ernte nicht mehr nach und man kann die Früchte dann nur mehr schlecht lagern. Und gewisse Sorten schätzen diese Wärme zum Zeitpunkt der Reife überhaupt nicht. Das ist zum Beispiel Elster.
Da geht es dann geschmacklicher, oder? Weil beim Weinbau, man gehört heute in anderen
Geschmacklich
Podcasts,
würde ich es
das.
gar nicht einmal so jetzt negativ empfinden, dass das
Okay.
ein Problem ist. Außer der Apfel hat einen Hitzestress. Wenn er natürlich Stress hat, Hitzestress, wenn er notreif wird, dann gibt es natürlich Einbußen. Weil dann ist es meistens auch so, dass die Zellverbände zerfallen und der Apfel morsch wird. Aber ansonsten gibt es kein Problem, aber er wird einfach weich und ist er nicht mehr lagerfähig.
Okay.
Also dieses Kompakte, dieses Knackige, dieses Crunchige, das kommt dann weg und deshalb werden wahrscheinlich auch gewisse Sorten mit zunehmender Temperaturerwärmung einfach bei uns wahrscheinlich auch abnehmen, wie zum Beispiel Sorte Elster, wie wahrscheinlich Sorte Jonagold. Und andere Sorten, meistens Sorten, die eher im Süden gezüchtet worden sind ursprünglich, die werden sich wahrscheinlich dann auch stärker etablieren.
Das heißt, da müssen wir dann den Konsumenten auch mitnehmen auf dem Weg, damit der Absatz funktioniert.
Aber das passiert sukzessive, das geht nicht ohne nicht von heute auf morgen, weil eine Apfelanlage hat auch eine Lebensdauer von 15 Jahren. Ideal wäre es, wenn sie 20 Jahre stehen könnte. Mhm. Das heißt, dieser Prozess der Sortenumstellung dauert sowieso, sage ich mal, viele Jahre und da gibt es dann genug Anpassungsmöglichkeiten.
Wenn Sie jetzt zum Schluss des Podcasts sozusagen den Bäuerinnen und Bauern etwas auf den Weg mitgeben möchten, im Zusammenhang mit Klimawandel, Anpassung, wo sind so Ihre Hauptempfehlungen? Worauf sollen wir schauen, was sollen wir machen? Nicht den Panik verfolgen, glaube ich, aber natürlich schon die Herausforderungen erkennen und gezielt arbeiten daran, oder?
Ja, man muss natürlich schon sich überlegen, ist der Standort, den man hat, geeignet für welche Produktion? Mhm. Ein Schlüsselfaktor ist Wasser.
Mhm. Das heißt, ich muss mir überlegen, ob ich irgendwie Zugang zu Wasser bekomme.
Genau.
Da hat es auch ein Projekt mit Raumberg Gumpen schon gemeinsam gegeben, das Steirerteich-Projekt,
genau.
Wo man das bilanzieren kann.
Genau.
Also das Wasser, mal schauen, kann ich Zugang haben, damit ich eben bewässern kann oder Frostberegnung machen kann?
Also Wasser ist sicher ein Schlüsselthema. Ohne Wasser gibt es keine gesicherte Produktion und ohne gesicherte Produktion gibt es auch keinen Markt.
Da ist auch die Politik ein bisschen gefordert, oder? Die Rahmenbedingungen
Absolut. Also absolut. Also hier hoffen wir schon, dass die Landwirtschaft, wenn man eine Produktion möchte, dass man diese auch ermöglicht und auch hier bevorzugt oder einfache Zugänge liefert zu Wasser selbst. Das zweite ist sicher die Diversifizierung.
Mhm. Viele unterschiedliche und mehrere Standbeine
anbetrifft. Dass man nicht lauter Kulturen hat, die jetzt extrem sensibel auf Klimasituationen reagieren und auch durchaus den Mut zur Veränderung einfach, dass man sagt, okay, man muss sich einfach dem stellen, diese Veränderung, man wird sie nicht aufhalten können oder zumindest nicht zur Gänze aufhalten können. Und es wird, man wird sich einfach darauf anpassen und möglichst halt, man wird wahrscheinlich ein bisschen in den Süden blicken müssen und dort schauen, aber was wird dort gemacht, wo es ja bisher schon in etwa so warm war, wie es vielleicht uns werden wird oder in nächster Zukunft sein wird. Man
ist natürlich auch das Nutzen von Informationsquellen, der Beratung, einer guten Ausbildung, so wie wir es da jetzt in Silberberg haben. Also das sind alles Punkte, die natürlich auch langfristig ganz wichtig für die
Entwicklung der Betriebe sind. Also oder? Sich einfach informieren, dieses Infoangebot nutzen und auch diesen Austausch nutzen, den wir auch organisieren mit Exkursionen und mit diversen Veranstaltungen, mit Fremdreferenten und mit Besichtigungen in Versuchsstationen und wie du schon gesagt hast, möglicherweise sind es auch Kombinationen mit Photovoltaik zum Beispiel, einfach als zweites Standbein, wo man vielleicht diese Module als Kulturschutz nutzen kann und gleichzeitig auch eine sichere Produktion hat, als ein wichtiges Standbein sich aufbaut. Und solche Dinge, denke ich, gibt es sicher viele, die man hier in Betracht ziehen sollte.
Ich danke dir vielmals für das Gespräch, dass du bereit warst, heute hierher zu kommen und dass wir das gemeinsam führen konnten. Und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und ich würde mich freuen, wenn wir Sie wieder einmal bei unserem Podcast zu Gast haben könnten. Alles Gute und auf Wiederhören. Raumberg, Knopfenstein.